herzlich willkommen. Das ist 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Offenbar ist ein Gast heute ganz besonders beliebt. Mal schauen, um wen es sich handelt. Also, schöne Grüße aus dem Schillergarten. Schöne Grüße übrigens auch nach Hamburg. Wir kommen nächste Saison wieder zweimal zu euch. Wenn am Sonntag um 17.20 Uhr das Spiel Dynamo gegen Paderborn abgepfiffen wird, ja, dann geht eine recht durchwachsene Zweitligaspielzeit in Schwarz-Gelb zu Ende. Was bleibt von dieser Saison? Erneut die Klasse gehalten zu haben mit dem Novum, dass man danach dann 4 Jahre am Stück in Liga 2 spielt? Oder ist es dann doch eher die Launenhaftigkeit einer Mannschaft, die zu selten ihr Aroma entwickelte, sich 2 Trainerwechsel erlaubte, und ist es der Verlust eines Spielers, der für die Dynamo-DNA stehen sollte? Darüber, aber auch über unfassbare Fußballabende, ein heißes Saisonfinale und handfeste Aufreger wollen wir heute sprechen bei 1953, der Dresdner Fußball-Talk, und das mit diesen Gästen. Er gilt als einer der größten Talententdecker in der Bundesliga. Manche nennen ihn sogar einen Perlentaucher. Seine Stationen waren Bayer Leverkusen, Bayern München und zuletzt der VfB Stuttgart. Und er pflegt ein sehr enges, kollegiales und freundschaftliches Miteinander zu Ralf Minge. Michael Reschke. Fußball ist ein geiler Sport, sagte er in der Vorwoche nach dem Champions-League-Spiel in Amsterdam. Wer möchte ihm da widersprechen? Fachkundig, authentisch und leidenschaftlich kommentiert er den Fußball bei Sky. Kai Dittmann. Journalistisch begleitet er seit knapp 30 Jahren Dynamo, ist dabei hauptsächlich für die Kollegen vom NDR tätig, ist Autor mehrerer Bücher rund um die SGD, legt aber auch durchaus kritisch den Vorgänger in die Wunde. Uwe Karte. Und dafür, dass er im Sommer 2010 eigentlich erst gar nicht nach Dresden wollte, ist er jetzt schon ganz schön lange da. Er war Spieler, Kapitän, Nachwuchstrainer und ist jetzt Chefcoach von, wie er sagt, seinem Verein. Er verkörpert die schwarz-gelben Farben ganz besonders. Christian Fjell. Christian, gibst du denen dann allen einen aus? Also, oder was hast du denn gemacht, dass die dich hier so abfeiern?
Das hat richtig Geld gekostet.
Das kann ich mir vorstellen.
Wird nachher ausbezahlt. Vielen Dank für den netten Empfang. Dankeschön.
Jello, du bist jetzt seit 94 Tagen, die Zeit im September mit einberechnet, Chefcoach bei Dynamo. Was war denn die größte, möglicherweise unerwarteteste Herausforderung, auf die man eben beim Trainerlehrgang in Hennef nicht vorbereitet wird?
Die Arbeit mit den Spielern, die Arbeit mit verschiedenen Charakteren. Du kannst viel besprechen in dem Lehrgang, aber wenn du dann jeden Tag mit den Jungs arbeitest, wenn du Spieler hast, die unzufrieden sind, wenn du Spieler hast, die ja meinen, sie müssten jedes Spiel machen und spielen aber dann zu wenig, das sind ja so die alltäglichen Sachen, die man dann bewerkstelligen muss, und ja, da kann dich kein Lehrgang der Welt darauf vorbereiten. Das ist ja Erfahrung, die du sammeln musst und ja, wo du dich auch immer weiterentwickeln musst.
Kai, wir wollen ein bisschen über die Spielzeit von Dynamo sprechen. Ist die vielleicht vergleichbar mit einem Besuch in der Betriebskantine? Man ist satt geworden, aber so richtig schmackhaft war es selten.
Ja, schöner Vergleich, ja. Schönes Spiel. Wenn man von draußen drauf guckt, und ich habe ja nun nicht das Vergnügen gehabt, Dynamo live zu kommentieren, sondern schaue mir das an, habe natürlich auch ein Interesse, weil mir der Verein was sagt, weil mir die Stadt was sagt, dann ja. Aber du sitzt natürlich dann auch da und denkst immer, woran liegt das eigentlich? Ja, weil du siehst, was haben die zur Verfügung, was haben die anderen zur Verfügung. Dafür war es mir dann zwischendurch mal tabellarisch zu wenig. Aber jetzt muss ich echt sagen, so für die gesamte Komposition, für die Speisekarte, wie du es nennen würdest, musst du sagen, laufen sie so ungefähr da ins Ziel, wo sie dann auch hingehören.
Michael, sieht man es positiv, könnte man ja sagen, okay, Dynamo hat den Klassenerhalt geschafft, spielt dann 4 Spielzeiten am Stück in Liga 2. Auf der anderen Seite hat man, wie ich vorhin schon gesagt habe, zweimal den Trainer gewechselt und ist am ursprünglich ausgegebenen Saisonziel von 47 Punkten glatt vorbeigeschrammt. Woran liegt das?
Also zunächst mal finde ich, dass in der zweiten Liga die Clubs alle sehr eng beieinander liegen. Und dann ist es oftmals entscheidend, ob du eine Laufphase bekommst oder eine Antilaufphase. Und bei Dynamo Dresden war das wirklich so ein Pending diese Saison. Und deshalb würde ich mich Kai anschließen. Die sind jetzt da gelandet, wo sie hingehören. Und am Ende des Tages ist das Wesentliche für so einen Club wie Dynamo immer, und das sollte man hier auch niemals aus den Augen verlieren, am Ende ist das Wichtigste immer, dass du zunächst mal die Klasse hältst. Mhm.
Aber Uwe, ist das eine Mannschaft in dieser Saison für bestimmte besondere Momente gewesen? Ich sag mal, Derby-Sieg in Aue, dann der Heimsieg gegen den Spitzenreiter und Zweitligameister Köln. Auf der anderen Seite zuletzt Rückschläge in Ingolstadt oder in Sandhausen.
Na, dann zählt doch einfach mal die Highlights noch weiter. Und dann wird es doch schon schwierig. Also Köln mit Abstand, werden alle bestätigen. Tolles Spiel, tolle Stimmung. Und eigentlich die Grundlage für alles, was man bei so einem Heimspiel sehen will. Zweite Halbzeit vornehmlich in Aue, toll, super, keine Frage. Ja, und das dritte Highlight muss man schon überlegen. Hat man vielleicht 4-1 gegen Darmstadt? Hat ein bisschen Glück gehabt, ne? Da fallen auch ein paar Bälle ins Tor, die normal gar nicht aufs Tor gehen. Gehört alles dazu. Aber für eine Mannschaft, die vor rund 30.000 Zuschauern permanent spielt, dürften es für meinen Geschmack auch ein paar mehr Highlights sein.
Mancher Experte hat der Mannschaft auch so ein bisschen den Charakter abgesprochen. Oder milde ausgedrückt, vielleicht auch fehlende Führungsstärke. Denken wir mal dran, dass der Kapitän Marco Hartmann im gesamten Jahr 2019 verletzungsbedingt bislang nur 108 Minuten kicken konnte.
Habe ich jetzt auch irgendwo gesehen, von den letzten 19 Chancen, glaube ich, nur zweimal gespielt. Aber man darf das ja nicht am Harti nur festmachen. Ich habe relativ oft gehört, und eigentlich schon im Jahr davor, dass Trainer der Gastmannschaften gesagt haben, ach, die Mannschaft hat super Potenzial und spielt gut, aber wenn man immer nur so hoch springt, wie man springen muss, ist das natürlich auf Dauer ein bisschen wenig. Und ich glaube, das ist das Kernproblem. Hm.
Was ist denn die Konsequenz, Kai, aus so einer Spielzeit?
Wie für viele Vereine, wenn du es schaffst, Ruhe zu haben im Verein. Ich bin ja erstmal froh, dass Ralf Minge da ist. Da freut man sich mal, weil man sagt, oh, guck mal, der verliert nicht sofort die Nerven bei all dem, was passiert. Aber das, was wirklich zählt, ist, dass du mal gucken musst, was ist meine Mannschaft, was ist mein Trainer? Ganz oft hast du eine Mannschaft, die nicht zum Trainer passt oder einen Trainer, der nicht zur Mannschaft passt, und dann versucht man das krampfhaft irgendwie zusammenzufrickeln. Geht nicht. Du hast die große Chance, dass du viele Einzelteile momentan hast, nächstes Jahr in der zweiten Liga, und einen neuen frischen Trainer, von denen, das finde ich halt sehr beachtlich, die eine sehr gute Qualität haben. Die waren selber Spieler, die wissen aber auch, dass sie nur mit dem, was sie als Spieler gelernt und erlebt haben, heute nicht mehr weiterkommen. Weil die Jungen eine andere Sprache sprechen, weil die Jungen eine höhere Schwelle haben, auf der sie motiviert werden wollen. Ich sage das so drastisch, wie es einfach mal ist. So Eigenantrieb ist irgendwie mittlerweile schon auch eher ein Fremdwort geworden. Und dann musst du halt gucken, kriege ich das alles so zusammen? Und wenn du dann sagst, ich habe die Ruhe, und damit sind Sie und ihr auch herzlich eingeladen bei der Geschichte, dass man nicht nach dem 1-2 gegen irgendeinen, den man nicht mag, sofort die Nerven verliert, sondern erstmal guckt, läuft denn die ganze Geschichte? Und es gibt so viele schöne Beispiele, auch aktuell im Fußball, wo man sagt, die haben nicht die besten Spieler, die haben mit Sicherheit auch nicht den berühmtesten Trainer, und der macht doch keine Jürgen Klopp-Sprüche, aber die haben das Champions-League-Finale erreicht. Oder spielen um die internationalen Plätze mit. So, wenn du diese Mischung hinbekommst bei der ganzen Geschichte, bist du schon auf einem sehr guten Weg. Theoretisch ist Fußball immer super zu erklären, leider nicht zu planen. Aber wenn die Mischung aus einer Mannschaft und aus einem Trainer und aus einem Umfeld, das der Mannschaft und dem Trainer vertraut, mit so einem tollen Publikum wie hier, mit ein bisschen Ruhe, dann finde ich, dann gehen wir mal die 47 an, und dann gehen wir weg von der Betriebskantine, die du vorhin erwähnt hast, sondern drüben irgendwie so einem schicken Italiener und erhöhen mal auf 57.
Hier ist es auch sehr schmackhaft, durchaus.
Ich wusste nicht, dass ich was zu essen gibt. Ich bin nur bei Wasser und Brezen, wenn du mir das vorher gesagt
ja,
hättest.
Ja, das Schnitzel kann ich dir sehr empfehlen. Christian, man war in Kiel am Sonntag auch mal wieder nicht auf Augenhöhe mit Holstein Kiel. Wie kommt man denn dort wieder hin? Also, dass man erstmal wieder auf Augenhöhe vielleicht mit dem oberen Drittel in der zweiten Liga ist zum Beispiel, dass man an die 47 Punkte vielleicht rankratzen kann. Was ist deine Idealvorstellung vom Fußball?
Wie kommt man da hin? Jetzt müssen wir mal, wir sind ja unter uns. Lassen wir uns das Ganze kurz durch den Kopf gehen. Die Saison war schwer, das ist einfach so. zwei Trainerwechsel mussten die Jungs mitmachen, das darf man auch nicht vergessen. Was ich jetzt sage, soll auch nicht irgendwie als Entschuldigung gelten, überhaupt nicht, weil wenn man zweite Liga spielt und man bestreitet ein Spiel, dann will man das auch gewinnen, das steht außer Frage. Aber ich glaube, wenn man einfach dann vor einer Woche den Klassenerhalt perfekt gemacht hat, nach so einer Saison, dann ist es, glaube ich, menschlich, dass man einfach mal ein bisschen was von einem abfällt und sagt, das, was wir schaffen mussten, ist geschafft. Nochmal, keine Entschuldigung. Was dann in Kiel passiert ist, darf nicht passieren, weil wieder viele Leute hingefahren sind, aber vor allen Dingen auch, weil unser Anspruch ein anderer sein muss. Ja, dann spielst du gegen eine Mannschaft, die, ja, für die geht es auch um nichts mehr, aber Mann, die haben schon viel Qualität, die spielen guten Fußball und dann kriegst du drei Stück und fährst nach Hause und es sieht so aus, als ja, wärst du gar nicht da gewesen und hättest keine Lust gehabt. Das darf uns nicht passieren. Ich will auch kein Verständnis, aber Mann, wir sind alles nur Menschen und manchmal passieren solche Sachen. Das ist das Erste, was ich dazu sagen will. Das Zweite, hast du mich gefragt nach meiner Idealvorstellung.
Ist eher Guardiola als Klopp?
Mann, was, wie sie alle heißen, was ein Klopp macht, ein Pochettino, können wir alle nennen. Das ist außergewöhnlich und die haben eine unfassbar hohe Qualität, aber wenn du in mich reinschauen kannst, dann empfinde ich Liebe für Pep Guardiola, weil egal wo er war, die Art und Weise, wie er spielen lässt, ist für mich außergewöhnlich und besonders. Und man, wenn man kurz überlegt, als er zu Bayern München kam, Jupp Heynckes hatte das Triple mit denen gewonnen und Pep kam dahin und hat, du wirst es mir bestätigen können, den Fußball um 180 Grad gewendet, hat seinen Stil da reingebracht mit einer Mannschaft, die alles gewonnen hatte. Und deshalb ist er für mich außergewöhnlich und trotzdem, man darf nicht vergessen, dass das viel Arbeit ist und nur weil die Spieler Iniesta, Messi, Xavi und wie sie alle heißen, geht es nicht von alleine.
Aber den Fußball, den die Mannschaft aktuell spielt, das ist ja noch nicht deine Idealvorstellung davon, wie du sie sehen willst.
Nein, natürlich nicht. Aber was soll ich dir jetzt darauf
wie
antworten?
Wie du es dir vielleicht vorstellen würdest.
Ja, ich will den Ball nicht nach vorne schlagen und irgendwie auf Zufälle hoffen. Und was man dafür braucht, ist, dass man viel investieren muss, dass man viel laufen muss, dass man sich vom Gegner wegorientieren muss, dass man den Ball haben will. Und das sind so Sachen, die wir einfach noch zu wenig machen. Und deshalb freue ich mich auf eine Vorbereitung, wo wir hart arbeiten können und werden, um es dann nächste Saison besser zu machen.
Man muss ja auch sagen, die Zeit war nicht einfach, die du gehabt hast. Du bist quasi vom Trainerlehrgang sofort auf die Trainerbank dann gekommen. Und dann gab es jetzt zuletzt natürlich auch die Geschichte mit Markus Schubert. Der Torhüter war für Dynamo Vision und Projekt zugleich, war seit seinem 12. Lebensjahr bei der SGD, verkörperte eigentlich auch so die Philosophie des Vereins. Waren die Tage rund um die Bekanntgabe der Trennung von Markus Schubert, wo er gesagt hat, er wird wechseln, die schwierigste Zeit für dich bislang?
Ja, es war eine sehr schwierige Zeit, weil man einfach gesehen hat, was diese Entscheidung von Schubi ausgelöst hat. Und das Thema wurde ja schon tausendmal besprochen, aber man muss einfach beide Seiten sehen. Und ich habe aber dann zum Schluss den Jungen gesehen, der 20 Jahre alt ist. Und wir wissen alle, was passiert wäre. Und dafür muss man auch Verständnis aufbringen. Aber für mich war ja, die Entscheidung, ihn aus dem Tor zu nehmen, um ihn zu schützen, war die richtige und ich würde es auch heute genauso wieder machen.
Wenn Spieler, Kai, ihren Verein verlassen, die eine besondere Beziehung zu diesem Club haben oder hatten, siehe Mario Götze oder Manuel Neuer, dann ist das immer ganz besonders schmerzhaft, hat man den Eindruck.
Ja, das ist übrigens auch für beide Seiten ganz besonders schmerzhaft. Also auch für den Spieler, der sagt ja jetzt nicht, hurra, ich bin hier von meinem Jugendverein weg. Ich frage mich dann immer nur, wenn ich sehe, was so dabei rumkommt, das ist jetzt kein Dresden-typisches Problem, geht's eigentlich noch? Ja, also ich meine, man muss den jetzt nicht lieben, wenn er weggeht. Man kann den sogar doof finden. Aber ich finde, die Schwelle zum Hass, ja, ist mittlerweile echt so weit unten. Das geht mir auf den Sack, ich muss es leider so deutlich sagen. Ja, es macht mich betroffen, diese Geschichte. Ein Spieler, 20 Jahre, ich erinnere mich mal gern zurück. Wie war ich denn so mit 20? Sportstudent, ich habe das Leben genossen, fand das alles super. Da ist ein 20-Jähriger, der 10 Jahre seines Lebens dem Fußball opfert und wird so weit, ich sag mal, angegangen, dass der Trainer ihn rausnehmen muss. Ich habe da kein Verständnis für. Ich habe wirklich kein Verständnis. Ich bin ein Rufer ins Leere, weil ich nicht berühmt genug bin, nicht genug Wucht habe in meinen Aussagen. Aber ich verspreche dir eins. Ich suche mein ganzes Leben Leute, die berühmt sind und Wucht haben, dass man irgendwann mal sagt, geht es noch? Ja, seid ihr wirklich noch bei Trost, dass man über Fußballspieler, nur weil sie einen Verein wechseln, das ist übrigens ein Geschäft, ja? Nur weil sie einen Verein wechseln, auch wenn sie ausgebildet worden sind, in einem Verein so richtet, das kann ich nicht ab, die ganze Geschichte, da rege ich mich drüber auf. Auf der anderen Seite wird ein Verein gefeiert, wenn er sagt, wow, den habe ich da aber zum Schnäppchenpreis dann hergeholt, da geht's dann wieder. Ja? Also von daher, nichts persönlich hier gegen irgendjemand, aber ich habe da keinerlei Verständnis für.
Ja, ich glaube, das hat Dynamo eben dann auch nicht exklusiv, das haben eben auch viele andere Spieler auch schon vorgemacht, wo es ähnlich gewesen ist. Stichwort Götze, Stichwort Neuer. Und Uwe, dass Loyalitäten im Fußball flüchtig sind und Schubert nicht die komplette Karriere in Dresden spielen wird, das war ja allen klar. Aber was eben bei vielen noch schmerzt, ist die Art und Weise des Wechsels. Eben ohne Ablöse und das Hinhalten bis Mitte April hinein. Und dann hat das natürlich sicherlich viele wütend gemacht, weil eben immer noch unterbewusst die Hoffnung glimmte, naja, vielleicht bleibt er ja doch, wo hat er oder wo war er schlecht beraten, wo hat aber vielleicht auch Dynamo Fehler gemacht?
Ich wollte gerade sagen, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass dort alle sich mit Ruhm bekleckert haben. Ne? Also wenn man sozusagen weiß, seit Juli 2018, dass der Vertrag ausläuft und dass sich an der Front nicht viel bewegt, also muss ich im April jetzt nicht aus allen Wolken fallen. Und ich schätze den Ralf Minge sehr. Ich war ein bisschen erschrocken auch über die Wortwahl. Also dass man auch sieht, wie emotional angegriffen er war. Er sprach von, dass er verarscht worden ist. Und da dachte ich so bei mir, also wenn ich so das Gefühl habe, bin ich doch in erster Linie sauer auf mich selbst. Ich habe mich ja dann auch verarschen lassen, wenn man schon mal bei dem Wort bleiben. Und das war eine schwierige Gemengelage, glaube ich, wo Ralf vielleicht dann, klar, den langen Arm ausgestreckt hat und sozusagen nichts irgendwo gespürt hat. Und das, glaube ich, gehört jetzt auch zum Fußball schon seit geraumer Zeit dazu. Tendenz leider steigend, dass man sozusagen ja Trainer inzwischen aus Verträgen, Funktionäre aus Verträgen rauskauft und es eigentlich dann zum guten Ton gehören soll, dass man seinen Vertrag verlängert, dass der Verein nochmal partizipiert. Ja, bloß jetzt müssen wir mal Klartext reden, die Berater verdienen beim Wechsel vom Schubi. Das ist ganz klar. So, und da hätte man vielleicht ein bisschen geschickter von Vereinsseite spätestens zu Weihnachten alle Alarmglocken hören müssen.
Michael, Ralf Minge spricht von einer persönlichen Niederlage. Sie kennen ihn sehr lange, sehr gut aus gemeinsamen Leverkusener Zeiten vor allem. Die Sache nagt an ihm.
Ja, zunächst mal, weil ich ihn gut kenne und weil wir über viele Themen immer wieder sprechen, weiß ich, dass er nicht seit Weihnachten versucht hat, mit dem Jungen zu verlängern, sondern dass das ein Projekt war, was er schon ganz lange angegangen ist. Und wenn der Ralf dann von Verarschen spricht, dann hat es auch Hintergründe. Dann ist eben auch ein monatelanges Hinhalten Bestandteil der Geschichte gewesen. Dann sind auch diverse Unwahrheiten Bestandteil der Geschichte gewesen. Und dann ist es definitiv auch so, dass man einfach sagen muss, du hast als Dynamo Dresden so einen Spieler ausgebildet, du hast den begleitet und du erwartest ja nur ein gewisses Maß an Dankbarkeit. Und eine Form von Dankbarkeit, die dem Club zugestanden hätte, wäre sicherlich gewesen, dass der Junge verlängert mit einer Ausstiegsklausel, die dann Dynamo Dresden, wenn es dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 3, 4 oder 500.000 Euro gewesen wären, ich setze bewusst die Summe jetzt in Anführungsstrichen, dann wäre das eine gute Aktion von dem Spieler gewesen. Jetzt kann man davon ausgehen, dass vielleicht nicht exakt diese Summe, aber dass ein Großteil in die Taschen des Beraters gewandert ist, der ja nun wirklich zwar das den Jungen jetzt gelenkt und geleitet hat, aber der ja an der Karriere, an der Entwicklung von dem Spieler keinen Anteil hat. Und dann finde ich schon, hat der Ralf Minge jedes Recht der Welt, total enttäuscht zu sein. Ich bin schon bei Kai, ob die Auswüchse, die dann teilweise im Internet oder im Stadion stattfinden, ob die dann alle so gerecht sind, das sei mal dahingestellt. Da wird sicherlich auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich weiß, welchen Aufwand, welches Engagement und welchen Willen und welche Brückenschläge der Ralf auch gestartet hat, um zu verlängern. Und dann kann ich seine Enttäuschung definitiv verstehen.
Christian, Ralf sprach, nachdem der Wechsel feststand, von einem tiefen Graben im Verein. Da ist natürlich die Mannschaft, die hat dann auch Partei für Schubert ergriffen, komplett verständlich. Da sind aber eben auch die, wir hatten es jetzt schon gesprochen, die wütend sind. Und das sind eben nicht nur Fans, das muss man ja ganz klar sagen, sondern das sind auch Sponsoren, Mitglieder und auch eben die Leute im Nachwuchs. Mir hat da vor kurzem einer gesagt, dass der Junge jetzt geht, reißt mir ein Stück weit das Herz raus. Glaubst du, man kann diese Gräben innerhalb des Vereins zuschütten?
Wer den Verein kennt und wer den Verein liebt, und davon gehe ich aus, dass das unfassbar viele sind, dann aus meiner Sicht muss es zu kitten sein, weil wir wissen alle, was diesen Verein ausmacht. Über dieses Thema wurde auch viel gesprochen. Wir haben auch gerade ein Bild gesehen, als Schubi noch in der U19 war. So wie es Michael gerade gesagt hat, man, Schubi ist einfach Ralfs, ich nenne es jetzt mal Ralfs Baby gewesen. Und Ralf hat es damals auch in der PK versucht zu erklären. Für ihn war ganz klar ein Plan da und Ralfs größter Wunsch war einfach, den Jungen hier als Nummer 1 zu sehen. Und Ralf trägt auch das Herz auf der Zunge und war natürlich unfassbar enttäuscht. Und trotzdem, ja, müssen wir das alle wieder hinkriegen, dass, nochmal, wir kriegen alles nur zusammengeregelt. Und das ist nicht einfach nur so eine Floskel, sondern das ist das, was Dynamo ausmacht. Und natürlich waren jetzt verschiedene Parteien enttäuscht, aber ich wünsche mir nichts anderes, wie, ja, dass das jetzt irgendwann mal auch vergessen ist. Und dann guckt man nach vorne und, ja, genießen wieder zusammen, alle zusammen, Dynamo Dresden und das, was es einfach ausmacht.
Uwe, noch ein Wort zu dieser Pressekonferenz. Ist ja auch die Frage, wie viel Wahrheit verträgt denn der Fußball resultierend aus dieser Pressekonferenz, wo Dynamo medial gesehen ja nicht nur Lob geerntet hat, weil man vielleicht zu offen mit dem Thema umgegangen ist und sich damit nicht nur Freunde gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, in der Beraterszene haben nicht alle in die Hände geklatscht.
Ja, keine Frage, aber ich glaube, das gehört zu Dynamo, dass man offen ist. Man muss auch wirklich mal zurückblicken. Es gab Zeiten, da gab es schon sehr viele skurrile und kuriose Pressekonferenzen bei Dynamo Dresden. Und da haben wir in den 30 Jahren, glaube ich, eine ganze Menge gehabt. Die Zeiten sind lange vorbei. Also eigentlich war, wenn wir ehrlich sind, das Thema Schubert der erste richtige emotionale Aufreger seit langer Zeit. Deswegen finde ich, muss man die Entwicklung auch mal, du hast es vorhin kurz angedeutet, zum ersten Mal die vierte Zweitligaserie in Folge. Also man muss auch das Positive sehen, darf aber nicht vergessen, dass sozusagen die Entwicklung im Fußball weitergeht. Und Dynamo Dresden muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Die traditionellen Werte sind das eine, aber das Geschäft dreht sich ja immer schneller. Und da muss man gucken, dass es da nicht eine große Diskrepanz gibt. Also man muss bestimmte Dinge ganz einfach mitspielen, so bitter es ist.
Michael, wie ehrlich darf man sein im Fußballgeschäft, im heutigen Fußballgeschäft?
Ja gut, ich habe ja mal eine Wahrheitsbeugungsaussage getroffen, ja, die mir dann tüchtig um die Ohren geflogen ist. Jeder, der hier im Raum sitzt, der noch nie gelogen hat, der soll mal kurz aufstehen, ja? Oder der noch nie geflunkert hat, herzlichen Glückwunsch. einer hat sich halt getraut.
Na, ab jetzt hat er das auch.
Also ja gut, dass man zumindest nicht immer offen sein kann, ja? dass man auch Informationen mal zurückhält oder auch mal so ein bisschen kaschiert. Ich glaube, das ist völlig normal. Das ist im Leben so und das ist im Fußball so.
Sie sind ja gut vernetzt in der Fußballszene. Wissen Sie, wo der Schubert hingeht?
Kann ich Ihnen im Moment nichts zu sagen, nein. Keine Ahnung.
Wie geht ihr mit Schubert, aber eben auch mit den anderen Spielern um, die Dynamo im Sommer verlassen werden? Also Berko und Bernatelli, werden die am Sonntag einen großen Abschied bekommen? Weißt du das schon?
Jetzt bin ich überfragt, aber ich gehe davon aus. Ich meine, das sind Spieler, die auch länger bei uns waren und Leistung gebracht haben. Und deshalb gehe ich davon aus, dass am Sonntag alle verabschiedet werden. Aber ich bin da nicht irgendwie einbezogen. Aber glaub mir, ich habe auch tausend andere Sachen im Kopf.
Darüber wollen wir jetzt reden. Denn seit 10 Tagen steht der Klassenerhalt fest. Ihr habt Planungssicherheit für eine weitere Saison in Liga 2. Hast du Ralf Minger schon eine Wunschliste, einen Wunschzettel vorgelegt? Wie viele Neuzugänge willst du denn haben?
Nee, ich habe ihm keine Wunschliste vorgelegt, aber wir sind im Austausch und nochmal, wir haben Scouts, die ganze Saison unterwegs sind und jetzt werden einfach, jetzt kommen Namen auf den Tisch und die werden besprochen und ja, ich freue mich, wenn wir ein paar neue dazu bekommen.
Welche Namen denn?
Messi haben wir nicht bekommen.
Ja, kann mir vorstellen.
Wir dachten jetzt, nachdem sie in der Champions League rausgeflogen sind, dass wir nochmal eine Chance haben und er was anderes machen will. Er will nicht. Und die anderen sind mir momentan entfallen.
Ach, das hatte ich mir gedacht. Uwe, wo muss denn Dynamo etwas tun, um in der nächsten Saison qualitativ besser und konkurrenzfähiger aufgestellt zu sein, um sich dann in dieser zweiten Liga zu etablieren und vielleicht auch mal eine etwas sorgenfreiere Saison spielen zu können?
Mentalität. Also ich glaube, wir können es kurz machen. Alle im Raum können sich mal einen gedanklichen Zettel vor Augen führen. Wie viele Spieler können von sich behaupten, dass sie am Saisonende besser geworden sind? Also mit dem Anspruch in die Saison gehen, ich will mich verbessern. Ich will gute Spiele zeigen, will natürlich auch Prämie kassieren, aber ich will Tore schießen, Tore verhindern, je nach Aufgabengebiet. Und da glaube ich, gibt es bei der Mehrzahl, würde ich mich mal festlegen, der Spieler viel Luft nach oben. Und wenn es gelingt, neue Spieler, also die auf der Wunschliste stehen, zu holen, die genau das verkörpern, ein Stück weit Mentalität, und am Ende der Saison dann sagen können, ich bin besser geworden, dann sind wir auf dem richtigen Weg hier.
Schlägt Mentalität Klasse im heutigen Fußball?
Ich gucke dir das Champions-League-Finale an. Guckst du dir die beiden Mannschaften, die da stehen? Die einen hatten das Hinspiel 0-3 verloren, waren gegen eine der besten Mannschaften der Welt hinten dran. Die anderen haben, also wenn wir zusammen uns mal eine halbe Stunde hinsetzen und wir kriegen 6 Leute von Tottenham zusammen, da sage ich echt Respekt, da musste ich lange in die Vorbereitung, in die Bücher schauen. Aber die sind beide im Finale, weil sie einfach vom Kopf her das machen, sich nicht rausschmeißen lassen. Das ist für mich der Schlüssel überhaupt. Wir haben sehr viele sehr gute, ausgebildete Jugendspieler in Deutschland, weil die Nachwuchsleistungszentren eine wirklich gute Arbeit tun. Was ein bisschen auf der Strecke bleibt, habe ich das Gefühl, ist die Beschäftigung mit dem Kopf bei der ganzen Geschichte. Und wenn man da, das ist wiederum jetzt eine Philosophiefrage, auch für Christian logischerweise und Dynamo im nächsten Jahr. Du kannst sagen, ich will die besten Fußballer haben, die schnellsten auf den Außenbahnen, die robustesten im Zentrum und den kaltschnäuzigsten vorne drin. Das wollen übrigens 17 andere in der zweiten Liga auch. Nee, 16, bis auf den HSV. Und die haben die ja schon. Die haben die schon. Also von daher, die haben die ja schon da bei sich. Also, oder du guckst eben mal, wo weiß ich, dass jemand, nach 2 Niederlagen in Folge trotzdem, ich gehe da jetzt wieder raus. Ja? Ich trete an. Wirklich wahr. Die pfeifen, ich trete trotzdem an. Da musst du mal so ein bisschen schauen. Oder ich liege 0-2 hinten, 60. Minute und ich laufe trotzdem noch. Und wenn du die findest, ja, und ich finde, dass, wie gesagt, diese Trainergeneration Mitte 30, Anfang 40 ein sehr gutes Auge für genau diese Geschichten hat. Michael Reschke auch, der ist über 40. Aber dass man genau eben darauf achten muss. Und wenn du das willst und das hinkriegst, ja, dann hast du echt ein solides Fundament und bist ganz vielen Vereinen, nicht nur dem HSV, ein deutliches Stück voraus.
Christian, wie entscheidend ist denn bei der Auswahl der neuen Spieler Charakter, Teamfähigkeit oder eben Führungsqualität? Neben dem, dass sie auch ganz vernünftig gegen den Ball treten sollten.
Ja, ich glaube, es wurde gerade einfach schon viel zu diesem Thema gesagt. Das ist das, was wir uns diese Saison vorwerfen lassen müssen, dass wir nach einem guten Spiel das nicht hinbekommen haben, das nochmal zu bestätigen oder mal eine Serie zu starten mit ein paar gewonnenen Spielen. Ja, und deshalb brauchen wir auf jeden Fall Jungs, die bereit sind, einfach zu marschieren und auch ihren Mann zu stehen.
Wir haben mal den Kader für die kommende Saison in der Übersicht, also die Spieler, die unter Vertrag stehen für die Saison 2019-2020. Wo siehst du denn jetzt Handlungsbedarf? Torhüter ist klar, da lese ich immer wieder den Namen Kevin Broller aus Groß-Asbach. Was passiert sonst noch so? Inwiefern wird es denn einen Umbruch geben?
Ja, ich meine, wenn man auf diese Tafel jetzt schaut, dann sind es viele Spieler, die einen Vertrag haben. Und trotzdem, bitte nehmt mir das nicht übel irgendwie, aber ich glaube, dass das jetzt nicht der richtige Moment und auch den Jungs gegenüber nicht fair wäre, über Personalien zu sprechen. Das mit dem Torwart, wenn Schubi den Verein verlässt, dass wir einen Torwart holen müssen, steht außer Frage. Und alles andere, ja, kommt dann mit der Zeit.
Also du kannst jetzt auch noch nicht sagen, ob ihr 2 Neuzugänge oder 8 holt. Also wieso die Zahl der Neuzugänge, in welche Richtung die gehen wird.
Stichwort. Nein, aber wie heißt es immer so schön? Man muss immer die Augen offen halten und wenn sich da eine gute Möglichkeit ergibt, dann muss man zuschlagen. Ist das nicht so? Ja, oder? Ja.
Was ist denn mit den ausgeliehenen Spielern, wie Penny Mlapa, der in den Niederlanden ordentlich gescored hat, also ordentlich Tore geschossen hat, 15 Tore in Venlo, oder mit Sascha Horvath, der aktuell in Innsbruck spielt. Wie sehr beobachtest du, was die da so treiben?
Ja, wie du es gerade gesagt hast, Penny schießt seine Tore, hat einen Vertrag, genau wie Sascha Horvath auch, und deshalb gehe ich davon aus, dass sie zum Saisonbeginn hier sein werden.
Und was ist mit Janis Bonic? Wie seid ihr da dran? Der ist ja nur bis zum Sommer von Borussia Dortmund ausgeliehen, hat aber, wie ich finde, eine starke Rückrunde gespielt, zählte da zu den Besten in deiner Mannschaft.
Ja, ich meine, der Junge ist 20 Jahre alt und hat in einer schweren Situation, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast, gute Spiele abgeliefert, bringt viel Qualität mit, ist noch jung, muss auch viel lernen, aber ja, ich hätte nichts dagegen, wenn er zum Trainingsauftakt wieder bei uns ist.
Michael, befragt Sie Ralf Minge hin und wieder auch mal bei dem einen oder anderen Neuzugang oder bei dem einen oder anderen Spieler, an dem er dran ist, wie da so Ihre Meinung ist?
Also zu Dennis Brunic, ja. Der war ja vorher in Stuttgart, über den haben wir in der Tat gesprochen und da habe ich dem Ralf gesagt, wenn ihr den kriegen könnt, direkt machen. Ja, also das, der Dialog ist schon da, auch zu Christian Walter, der im Scouting aus meiner Sicht hier auch einen sehr, sehr guten Job macht. Und ich bin überzeugt, dass Ralf, Christian, die beiden Christians und das ganze Scouting-Team, die werden schon einen Plan haben, die werden schon wissen, wo es hingeht und die werden den nächsten Schritt mit Dynamo machen.
Wonach hat er Sie zuletzt gefragt? Nach welchem Spieler? Können Sie da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern?
Der war zuletzt sehr, sehr froh, dass er den Trainer, den er haben wollte, letztes Jahr schon, dass er den endgültig unter Vertrag genommen hat.
Okay, also über... Uwe, ich versuch's nochmal mit den Neuzugängen. Paderborns Trainer Steffen Baumgart hat jetzt gesagt, man braucht nicht nur Spieler, die zu allem Ja und Amen sagen, man braucht nicht nur Schwiegermuttertypen, mit denen gewinnst du gar nichts. Aber wie findet man denn solche, in Anführungszeichen, Typen im Fußball? Denn beim Bewerbungsgespräch versuchen die ja allesamt einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Also ganz ehrlich, ich staune, kenne ja auch so ein paar Scouts, die da unterwegs sind und 80.000 oder 90.000 Kilometer im Jahr abreißen und dann durch... Frankreich ist noch die gute Tour, aber Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Georgien, Jugendturniere und sonst was. Und da denke ich mir immer, okay, kenne auch da ein paar und glaube jetzt nicht, dass da besonders intensive Gespräche geführt werden zu den Beobachtungen. Also ich glaube, genau das ist die Kunst, dass man jetzt es schafft, sozusagen ein Verhältnis aufzubauen zu den Kandidaten, die man da auf der Wunschliste hat und dann mal zu checken, wie ticken die Jungs? Weil ich glaube, die seltsamerweise haben die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland das gleiche Problem, was man in der DDR vorgeworfen hat vor 40 Jahren. Dass sozusagen die Gleichmacherei in den Köpfen verhindert hat, dass die DDR im Fußball besser war. Dass wir nicht so schlecht ausgebildet haben, hat die Zeit, 30 Jahre sind jetzt gleich um zur Wende gezeigt, dass über 200 Jungs in der Bundesliga 1 und 2 gespielt haben. Und das, glaube ich, ist jetzt auch wieder das, was den deutschen Fußball unterscheidet zum englischen Fußball, glaube ich. Also, dass die Jungs aus diesen Zentren ein bisschen Nachholbedarf haben in Sachen Mentalität.
Ist es so? Sie kennen sich ja aus.
Ja, wir müssen uns natürlich immer Gedanken machen im Nachwuchs, ist völlig klar. Und dass wir in den letzten Jahren etwas von der internationalen Spitze weggerückt sind, auch im Nachwuchs, das ergibt sich aus den Abschneiden der Jugendnationalmannschaft und auch aus der Talentschwemme, die jetzt beispielsweise aus England mehr und mehr rüber schwappt. Hinterfragen auf jeden Fall. Und ich weiß von Seiten des DFBs, aber auch von Seiten von vielen Clubs, dass da ein Umdenken stattfindet.
Wir haben gerade über Paderborns Trainer schon gesprochen. Dann wollen wir auch noch über Paderborn selbst sprechen. Die sind die Überraschung der Zweitligasaison. Die positive Überraschung. Negative Überraschung fällt mir gleich gar nicht ein. Bestes Rückrundenteam in Liga 2. Berechtigt sie davon zu träumen, in die Bundesliga wieder durchzumarschieren. So längere Zeit in der Liga zu bleiben, ist nicht Paderborner Sache. Sie spielen mutigen und offensiven Fußball. Oder wie es eben Steffen Baumgart sagt, es ist doch geil, zu einem Fußballspiel zu gehen und zu wissen, hier brennt gleich die Luft.
Das war jetzt eine Frage und eine Vorlage für mich.
Genau,
das ich weiß, würde Uwe nichts wegnehmen, deswegen war ich gerade ein bisschen erschrocken. Nein, aber das ist doch so wunderbar. Jetzt, das Problem ist, Paderborn ist eine kleine, ist es schon eine Stadt? Ja, also ja. Ist eine kleine Stadt. Es ist klein, es klingt so herrlich nach Provinz und man nimmt es nicht so richtig ernst. Ja? Wir mussten zwar ein Jahr dann in der Bundesliga waren, aber wenn man dann tatsächlich sich mal einen kleinen Moment Zeit nimmt und sagt, weißt du was, bevor ich jetzt im schimpfe auf den Torwart von Dynamo Dresden, gucke ich doch mal eben 5 Minuten schnell, was Paderborn so macht. Das ist super. Ja, da kommt einer wie Steffen Baumgart. Ja, das war ein klassischer, sagen wir mal, Rambock-Stürmer, so, ne? Aber voll, der kann mit dem Kopf durch die Wand. Und der sagt jetzt, ich werde jetzt hier mal Trainer. Der hat eine Mannschaft, wo man auch mal sagen muss, der war jetzt nicht in Barcelona und Manchester unterwegs, um sich zu sagen, das ist Mentalität. Der findet die richtige Sprache mit denen. Ja, die haben Mut, die machen aus dem, du fährst nach Paderborn, 1 Stunde übers Land, da ist gar nichts. Und dann steht so ein Stadion auf einmal. Und das wissen die. Ja, und deswegen da machen die das Beste. Ich finde das super. Dieses Gesamtkonstrukt stimmt eben einfach. Ja, sobald die anfangen, die Nerven zu verlieren, steigen sie sofort wieder ab, holen dann Trainer, wo man sagt, hey, was war das denn für eine Idee?
Wie meinst du?
Es ist mir der Name Stefan Effenberg gerade entfallen. Ich weiß gar nicht, warum. Aber dann machen die solche Sachen. So, und wenn du ein Verein, das gilt ja auch für Dynamo Dresden, das gilt für viele andere auch, wo sie alle vom Vorstand über Management, Trainer, Spieler so ungefähr dieselbe Richtung verfolgen. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Ja? Nur wenn du jemanden hast, den du vertraust und sie machen das und die lassen Steffen Baumgart machen, dann stehst du da, ja, und hast noch nicht mal Lust, über den HSV zu lästern, sondern du spielst einfach und sagst, weißt du was, jetzt gehen wir nach Dresden und dann steigen wir direkt auf. Und ich finde, dieses Paket, was sie da machen, aus ganz, ganz wenig, so viel zu machen, ist überragend.
Christian, ihr spielt gegen den SC Paderborn am Sonntag, letzter Spieltag. Wir sehen hier mal die Konstellation vor dem letzten Spieltag in Liga 2 eingeblendet. Also Paderborn 2., Union 3., die machen den 2. Aufsteiger unter sich aus. Ihr werdet natürlich versuchen zu vermeiden, dass Paderborn hier direkt aufsteigt und feiert. Und du willst ja sicherlich auch indirekt deinem Ex-Verein Union Berlin was Gutes tun. Oder sagst du, ist komplett Wumpe, ist nebensächlich?
Also in allererster Linie will ich, dass wir ein gutes Spiel machen und dieses Spiel gewinnen. Und was dann passiert, ja. Jeder weiß, dass ich bei Union war. Jeder weiß aber auch, dass ich, oder viele wissen es vielleicht nicht, dass ich auch mit Steffen Baumgart gespielt habe. Beide haben es verdient. Das steht außer Frage und ja. Mann, Union, hoffentlich schafft ihr das und Steffen Baumgart, hoffentlich schaffst du das auch. Aber wir wollen am Sonntag hier ein gutes Spiel machen und ja, die Leute und uns selbst auch mit einem guten Gefühl in den Urlaub schicken.
Michael, und der VfB Stuttgart wird auch ganz interessant und interessiert zuschauen, weil aus dem Fernduell Paderborn und Union Berlin ergibt sich ja dann der Teilnehmer an der Relegation. Von der Bundesliga wird der Teilnehmer der VfB Stuttgart sein. So viel steht fest und ich glaube, die sind ganz glücklich, dass sie es zumindest in die Relegation geschafft haben. Sie waren bis Mitte Februar als Sportvorstand in Stuttgart tätig. Warum hat es der VfB nicht ansatzweise geschafft, an die starke letzte Saison, vor allem die starke Rückrunde in der letzten Saison, anzuknüpfen? Und was bleibt von Ihrer Zeit in Stuttgart?
Ja, zunächst mal, die vergangene Saison war sicherlich fantastisch für den VfB. Da ist unglaublich vieles, was wir gemeinsam geplant haben, aufgegangen. Wir haben nur mal als Beispiel, wie so eine Transferpolitik auch wirkt. Wir haben in der vergangenen Saison 7 Spieler geholt, von denen 5 Stammspieler geworden sind und total wichtig waren. Und alle 5 entscheidenden Anteil an dem starken Abschneiden hatten. Wir haben in der vergangenen Saison auch einen Trainerwechsel vornehmen müssen. Hannes Wolf, der jetzt aktuell beim Hamburger SV ist, den haben wir entlassen und haben dann Tayfun Korkut geholt, der dann eine sensationelle Wende geschafft hat mit dem Club. Und wie im Sommer frühzeitig die Transferpolitik perfekt gemacht worden ist, hatte ich ein wirklich ein gutes Gefühl, was die Zukunft des Clubs angeht. Und muss sagen, ich bin auch sportlich der Verantwortliche gewesen und das belastet mich schon extrem, dass dann in dieser Saison so vieles nicht aufgegangen ist. Ja, also das sind schon Schmerzen und es ist eindeutig auch klar, ich habe auch Fehler gemacht. Gibt es überhaupt keine Frage, sonst wird der VfB nicht dastehen, wo er steht. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Club die Klasse hält. Gerade auch jetzt nach dem neulichen Trainerwechsel dann doch die letzten beiden Heimspiele gegen Clubs wie Mönchengladbach und Wolfsburg, die jetzt noch international spielen wollen, gewonnen wurden. Das ist ein starkes Zeichen der Mannschaft. Und ich bin relativ sicher, egal ob es nachher Union oder Paderborn sein wird, die als Gegner antreten, die beide sehr, sehr stark sind, aber dass der VfB sich am Ende durchsetzen wird.
Ich finde es ja immer löblich in der heutigen Zeit, wenn jemand sagt, ich habe Fehler gemacht und das dann auch zugibt. Wo sagen Sie, das ist der Punkt, den ich mir am meisten anhefte?
Ja, ich weiß definitiv, wo ich Fehler gemacht habe. Was mich schmerzt in der Nachbetrachtung ist, man muss wissen, der entscheidende Mann, dass ich gehen musste in Stuttgart, ist der Wolfgang Dietrich gewesen, der Präsident. Und was mich schmerzt, ist der teilweise vollkommen überzogene Zorn und die vollkommen überzogene Wut auf diesen Mann, bezogen auf das Abschneiden des VfB Stuttgart. Denn, wie gesagt, er ist der mich entlassen hat. Ich weiß, welche Arbeit der für den Club leistet, mit welcher Hingabe, mit welcher Effektivität und was der geleistet hat für den VfB Stuttgart. Und dass der Club jetzt im Moment nicht da steht, wo er hingehört, das ist sicherlich mir anzulasten. Das ist sicherlich auch den Trainern, die mit dem Club gearbeitet haben, anzulasten. Und das ist auch sicherlich den Spielern anzulasten. Aber das, was da in Richtung Wolfgang Dietrich passiert, das ist absolut nicht mehr in Ordnung. Ich muss mal eine Lanze für den brechen. Der leistet eine fantastische Arbeit für den Club. Und ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, in Stuttgart wieder dafür sorgen wird, dass ein richtiger Shitstorm gegen mich losgehen wird. Aber das nehme ich hier in Kauf. Für mich ist es hier auch mal ein Anliegen, mal eine Verbeugung Richtung Wolfgang Dietrich auszusprechen.
Okay. Und Kai, ich glaube, die Sorgen, die Sie da gerade in Stuttgart haben, die hätte der HSV sehr, sehr gern. Die Hamburger standen nach der Hinrunde noch auf Platz 1. Ich habe eine Wette da jetzt auch verloren, weil ich mir auch sicher war, dass die Hamburger aufsteigen. Jetzt waren sie zuletzt 8 Spiele sieglos, nur 1 der letzten 9 Auswärtsspiele gewonnen. Drittschlechtestes Team der Rückrunde. Vielleicht sind sie ja bald der Zweitliga-Dino. Aber warum gehen sie denn jetzt eine weitere Ehrenrunde zunächst mal durch die zweite Liga?
Also wir sagen erstmal, ist es ja theoretisch noch möglich, das muss man immer dazu. Ja. Nur die Europapokalwoche von Dienstag, Mittwoch bis Donnerstag hat mich gelehrt, erstmal das Endergebnis abzuwarten, sag ich dir ganz ehrlich.
Klar, warum wir können spielen aber, Sie so gut wie eine weitere Saison in der zweiten?
Ich finde, das Schöne ist ja, dass im Fußball die Strafe tatsächlich auch schon mit Ansage kommt. Ja, das hast du halt in Stuttgart, wenn zu viele Leute, es ist eben einfach so, ja, rumquatschen und irgendwelche Dinge machen und super Ideen haben, aber sich nicht vernünftig einigen können, dann kommt das beim VfB Stuttgart raus. Und das haben sie in Hamburg gemacht mit dem absoluten Stresstest, früher Elchtest beim Auto, die Älteren unter Ihnen, wenn das noch kennen. Die haben ja echt versucht abzusteigen und es ging nicht. Und jetzt machen wir noch einen oben drauf. Und wenn du jetzt wieder siehst, wer alles mitredet, wer alles was zu sagen hat, wer alles eine Philosophie hat, aber keiner hat die gemeinsam. Also du findest aber beim HSV keine zwei Leute, die am selben Strang ziehen. Das ist absolut unfassbar. Das führt dann genau dahin, dass du als sicherer Aufstiegskandidat, es soll Leute geben, die haben auf den Aufstieg gewettet, auch wenn mir die Namen jetzt nicht einfallen, dass du in der zweiten Liga auf einmal am Saisonende, wenn es drauf ankommt, nicht mehr mit da bist. Und deswegen finde ich, manchmal ist es auch einfach Fußball total gerecht. Er ist nicht nur geil wie in der 60. Minute in Amsterdam, sondern er ist einfach auch gerecht. Wenn du so viel Mist machst, muss das rauskommen, was jetzt rauskommt. Und das ist Vierter und du guckst dir an, was die anderen Sachen Aufstieg machen.
Grüße an die Kollegin Annette Sattler. Sie kriegt das Essen, was sie mit mir gewettet hat. Ich werde für sie kochen, definitiv. Sie kennen Hannes Wolf ja nun auch, den Trainer vom Hamburger SV aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten. Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Dort schaffte er die Rückkehr in die Bundesliga. Sehr souverän mit den Schwaben. In Hamburg jetzt nicht. Ich glaube, es wird relativ schwer für ihn, über den Sommer hinaus in Hamburg Trainer zu bleiben.
Ja, kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich würde mir auch kein Urteil anmaßen darüber, wie der Hamburger SV jetzt vorgehen muss. Ich würde aber gerne nochmal eine Geschichte von Kai aufnehmen, dass er gesagt hat, wenn die Balance innerhalb der Zusammenarbeit nicht stimmt, und hat auch so einen kleinen Schlenker in Richtung Stuttgart gemacht, da muss ich widersprechen. Wir haben in Stuttgart ein sehr partnerschaftliches, gutes, einvernehmliches Zusammenarbeiten gehabt, auch gerade was die Planung für diese Saison angeht. Der damalige Trainer Taifun Korkut, Präsidium mit Wolfgang Dietrich an der Spitze, gemeinsam mit mir. Wir hatten eine klare Idee, wir hatten einen klaren Plan. Wir haben versucht, eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Daniel Didavi und Gonzalo Castro, die wir verpflichtet haben, und jungen Talenten wie Nicolas Gonzalez, Bona Sosa, Pablo Maffeo und jetzt zuletzt Kabak zu verpflichten, und haben gedacht, damit gehen wir einen richtigen Weg. Das ist leider nicht aufgegangen, und es ist mir jetzt ein kleines Anliegen, auch da nochmal hinterher zu schicken. Mir ist vorgeworfen worden in Stuttgart, dass ich sehr viel Transfergeld verbrannt habe. Das ist immer so eine Geschichte, die stimmt. Ich warte mal ab, wenn die Kabaks, die Kemps, die Gonzales, die Sosas, die Maffeos, die Thomas, wenn die alle mal irgendwann auf den Markt kommen und verkauft werden, dann glaube ich, dass der VfB da kein Minus machen wird. Aber zurück zum HSV. Das ist sicherlich eine sehr spezielle Geschichte, die da stattfindet. Und für Hannes war es ganz, ganz deftiges Lehrgeld, das er in dieser Saison sicherlich bezahlen muss.
Christian, wie siehst du die Situation? Sagst du, schön, dass wir nochmal ins Volksparkstadion, du dann als erstes Mal als Chefcoach fahren kannst? Oder sagst du, boah, so ein Verein gehört ja eigentlich in die Bundesliga?
Also ich glaube schon, dass so ein Verein wie der HSV in die Bundesliga gehört. Aber das ist das Schöne am Fußball, dass du es über 34 Spieltage hinbekommen musst. Und das haben sie jetzt, ich sage nicht geschafft, oder sie schaffen es nicht. Ich bin mir sicher, dass sie es nicht schaffen werden. Und natürlich fährt man gerne nach Hamburg und spielt in so einem schönen Stadion. Das steht außer Frage.
Anders als der HSV, der es noch nicht ganz geschafft hat, aufzusteigen, hat es der erste FC Köln wohl rechnerisch geschafft, die Mission Wiederaufstieg erfüllt. Aber es ist aus meiner Sicht so ein etwas unterkühlter Aufstieg und so eine etwas unterkühlte Rückkehr in die Bundesliga. Nicht komplett souverän und mit vielen Nebengeräuschen behaftet.
Ja, aber auch da siehst du, warst du dran?
Alles gut, ich wollte nur sagen, das ist denen völlig wurscht. Die sind aufgestiegen. Also die hätten gerne eine Diskussion oder wie auch immer, aber ich glaube, die machen drei Kreuze oder vielleicht sogar ein paar mehr.
Ja, aber wenn du so durchkommst, aber du hast auch da gesehen, es fing an zu wackeln. Ja, also da hast du dann einen Präsidenten, der plötzlich eigene Bewegungen macht, dann hast du Armin Fee, der eigene Bewegungen macht, dann hast du einen Trainer, der plötzlich eigene Bewegungen macht. Und dann war die Konsequenz, einer von denen muss gehen, da hast du dann, ne, ist der Trainer dann genau der dann dran ist bei dir. Also das ist ja auch irre, er steht auf Platz 1, ich schmeiß einen Trainer raus. Wenn du gerade vom Mars zurückgekommen bist, denkst du, das ist Karneval, war aber gar nicht. Ja, du siehst, wenn das nicht zusammen funktioniert, die ganze Geschichte, hast du keine Chance. Und wenn dann noch irgendwer konstant gewesen wäre, ja, dann würden die am 34. auch noch mit um den Aufstieg spielen. Aber die anderen haben gesagt, macht ihr mal, und wir kümmern uns dann darum, dass wir entweder gar nicht aufsteigen wie der HSV oder eben die anderen beiden es am letzten Spieltag regeln müssen.
Uwe, unten noch ein Wort vielleicht zu den Absteigern, speziell zu einem Absteiger. Neben Duisburg muss halt auch der erste FC Magdeburg wieder runter. Warum war es nur ein Quickie in der zweiten Bundesliga für den FCM?
Naja, weil man ein bisschen Lehrgeld, glaube ich, bezahlt hat. Man war stolz, dass man
in Hamburg gewonnen hat.
In Hamburg natürlich gewonnen hat, aber das ist man, glaube ich, auch in Aue froh, dass man da relativ erfolgreich war. Nee, die Magdeburger haben, glaube ich, zu viel geguckt auf die wirtschaftliche Stabilität und haben vergessen, dass ein bisschen Substanz zur Euphorie kommt. Und die Herbstserie war einfach mal eine Katastrophe und als Hypothek einfach mal zu schwer. Aber ich erinnere mal an das erste Dresdner Zweitliga-Jahr nach langer Zeit. Da war man auch ein bisschen blauäugig, hat es dann geschafft und hat dann auch im zweiten Lehrgeld im Prinzip mit dem Abstieg dann bezahlt. Ich glaube, das gehört dazu, weil einig sind wir uns, die Derbys im Osten, die waren schon echt schick. Und was die Magdeburger dort in dem Stadion machen, ist auch klasse, keine Frage. Jetzt muss man aber sehen, wie schnell die sozusagen wieder die Kurve kriegen. Ich weiß es nicht.
Weil die dritte Liga ist ja nun auch keine Wellness-Oase. Also da muss man sich auch schnell wieder zurechtfinden.
möchte man jetzt nicht zu lange verweilen, ne, weil dann sofort wieder die Geldsorgen auftauchen. Also das kennt man ja hier bei Dynamo. Dazu muss man aber sagen, generell vielleicht mal was zur zweiten Liga. Eigentlich ist dieses Schneckenrennen an der Spitze auch nicht unbedingt Ausdruck steigender Qualität. Insofern ist es ja für Dynamo fast wünschenswert, dass man sich also nicht nur stabilisiert und irgendwann, das lechzen ja alle sozusagen, das spürt man ja, mal weg von den 39 Punkten kommt, von den 40 Punkten kommt, von den 41 Punkten kommt, sondern wirklich mal sorgenfrei spielt.
Aber du siehst ja, wie lange auch Union Berlin gebraucht hat, um dort vorne zu sein, wo sie jetzt sind. Also da waren viele Jahre notwendig und ja, Kontinuität kann nicht schaden.
Aber vielleicht sind sie ja am Sonntag schon Erstligist.
Möglicherweise. Christian, Kai hat es gerade schon angesprochen, unter anderem auch ein Trainerwechsel beim Tabellenersten, beim ersten FC Köln. 14 Trainer mussten in der laufenden Zweitligasaison ihre Koffer packen. Es gibt nur 7 Zweitligisten, die mit ihrem Coach die Saison beenden werden, mit dem sie die Spielzeit auch angefangen haben. Macht dir als junger Coach diese Entwicklung Angst oder fühlst du dich ein bisschen entspannter, weil ja Ralf Minge auch sein Schicksal so ein bisschen an deines geknüpft hat?
Angst sollte man nie haben und mir macht es deshalb nicht Angst, weil wenn du diesen Job machen willst, dann ist es einfach so, dass du Spiele gewinnen musst, um im Amt zu bleiben, und wenn du zu viele Spiele verlierst, dann wird sich das im Fußball nie ändern, dass dann der Trainer entlassen wird, und deshalb habe ich keine Angst und genieße diesen Job so sehr ich kann und arbeite hart, um noch lange hier Trainer zu sein.
Sehr gut. Aber das mit den ganzen Trainerwechseln und überhaupt das Standing der Trainer, das macht dem einen oder anderen Sorgen. Zum Beispiel Bochums Trainer Robin Dutt. Der hat über das Trainerdasein in Liga 2 zuletzt Folgendes gesagt.
Ich bin jetzt gerade mal 16 Monate da. Es gibt bloß 3 Trainer, die länger da sind wie ich in der zweiten Liga. Die verstehen den Trainerberuf nicht mehr. Also da brauchst du auch keinen Trainer in Zukunft mehr. Du machst einfach eine Aufstellung. Wenn du gewinnst, ist gut. Wenn du verlierst, macht ein anderer die Aufstellung. Trainingsarbeit geht über 2-3 Jahre. 17-jährige Spieler wie Bela Kotschab, Kokovas einzubauen, Taktiken einzustudieren, auch mal Korrekturen vorzunehmen. Das ist eine langfristige Ausbildungsarbeit, auch mit älteren Spielern ein Team zu formen, einen Teamgeist zu formen. Aber diese Fußballbranche versteht nicht, was Trainer bedeutet. Uns braucht man im Prinzip nicht mehr. Eigentlich können sie das Geld, können sie sich sparen. Für was gibst du so viel Geld aus? Tauscht er eh ständig aus, es kostet bloß Abfindungen. Also der Trainerberuf ist Stand jetzt, brauchst du ihn nicht mehr.
Beim FC Ingolstadt sagen sie jetzt trotzdem, wir haben alles richtig gemacht, 3-mal den Trainer gewechselt und bleiben jetzt möglicherweise drin, weil wir so oft den Trainer weggewechselt haben.
Das Erfolgsmodell für die kommende Saison übrigens. Also weil sie Zweitligatrainer sind, warten sie einen Moment in Ingolstadt mit einem Platz frei. Genau.
Uwe, aber mal, lass uns mal ins Detail gehen. Trainer sind ja oft Gesicht, Herz und Gehirn einer Mannschaft. Müssen wir gar nicht so weit weggehen. Oder werden zumindest so wahrgenommen. Auf der anderen Seite sind die Übungsleiter dann meist auch das erste Opfer, wenn es mal nicht so läuft. Warum ist Bodenständigkeit und Kontinuität à la Christian Streich in Freiburg oder Frank Schmidt in Heidenheim?
Gutes Stichwort. Frank Schmidt, den habe ich mal gefragt. Ich sage 2007, Dino und eigentlich noch die Steigerung von Dino, der sagt relativ simpel, das funktioniert in Heidenheim. Okay, Heidenheim kann man jetzt nicht mit einer Großstadt vergleichen und auch mit den sozusagen süßen Genüssen, die die Großstadt vielleicht noch bietet. Alles klar, das weiß auch der Frank Schmidt. Ich sage, und wie macht ihr das dann? Da sagt ihr, wir heuern und feuern eher mal die Spieler. Und den Ansatz, den finde ich natürlich mal interessant, weil ich glaube, das korrespondiert ja mit dem eigentlichen Thema, dass sozusagen die Macht der Spieler, in Klammern natürlich auch des einen oder anderen Beraters, die Macht des Trainers, der ja gar keine mehr hat, schon längst unterhöhlt hat. Insofern, aber auch das ist nur ein Beleg. Ingolstadt ist das eine Extrem, es funktioniert. Heidenheim ist das andere, aber für mich ein gutes Extrem, das funktioniert auch. Jetzt kann man aber nicht alles von Heidenheim übertragen auf irgendeine andere Stadt, Fußballort, Club, keine Ahnung.
Haben die Spieler zu viel Macht?
Definitiv ist das heute so. Ja, oben geht die ganze Geschichte schon mal los, wenn sich die Vereinsführung und Trainer, wenn die sich nicht vernünftig verstehen, dann geht es halt einfach eben nicht. Ja, da brauchst du natürlich gewisses Vertrauen, aber dann hast du wieder den einen, der sagt, der wird mir jetzt gerade zu mächtig und der, hast du gesehen, der war schon wieder im Fernsehen und will das dann nicht mehr oder andersrum eben auch. Das finde ich sauschwierig. Ja, wenn man sich da auf einer vernünftigen Basis bewegt, dann hilft das tatsächlich ungemein, weil da geht es tatsächlich auch um so menschliche Dinge, dass man das nicht will, dass der eine dann noch berühmter wird. Aber ich finde, und der FC Bayern verdeutlicht das ja momentan schon, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass die Spieler über allem stehen, ja, und wenn die ein Gehör finden in der Vereinsführung und damit eben, was Felix Magath im Interview sagt, die Stufe Trainer, ihren direkten Vorgesetzten, das ist der leitende Angestellte dieses Vereins, wenn die übergehen können, dann musst du dich über nichts mehr unterhalten, ja, weil dann machst du eine Demokratie, wie du sie haben willst, und eine Demokratie, wie man sie haben will, ohne Wahl, ist keine Demokratie.
Wie nimmst du denn das wahr, die mögliche Macht der Spieler gegenüber dem Trainer, gegenüber dem Sportchef, dem Sportdirektor, oder sagst du, nö, alles noch im Lot? Du, Christian, als junger Trainer, ich würde es gerne mal aus deiner Sichtweise, aus deinen ersten Wochen hören.
Boah, das ist eine Frage, die, glaube ich, hier schwer zu beantworten ist und aus Trainersicht sowieso. Der Michael hat das Mikrofon schon genommen. Ich glaube, er will unbedingt darauf antworten. Bitte, Michael, mach du das.
Ja. Zunächst mal ist mir das ein bisschen zu plakativ, was hier geschildert worden ist. Wenn wir jetzt von Frank Schmidt in Heidenheim und Christian Streich in Freiburg sprechen, müssen wir mal feststellen, die machen beide einen Top-Job seit Jahren. Das ist die Qualität, die sie haben. Und es sind ja auch sehr viele Trainer, die seit vielen Jahren im Amt sind. Ich hatte in meiner Zeit das Glück, dass ich Christoph Daum in seiner besten Phase in Leverkusen erlebt habe, dass ich mit Jupp Heynckes zusammenarbeiten durfte. Ich hatte das fantastische Glück, 2 Jahre mit Pep Guardiola zusammenzuarbeiten und weiß also, gute Trainerarbeit, wenn die funktionieren, dann funktionieren auch Mannschaften. Fakt ist eins, wenn es nicht mehr funktioniert zwischen Trainer und Mannschaft, muss man mal so ganz hart ausdrücken, dann geht es am Ende des Tages immer um den Club. Und es gibt doch keinen Clubmanager, der einen Trainer anstellt und dann hofft, dass es nicht funktioniert. Jeder Manager, der einen Trainer verpflichtet, will doch in allererster Linie, dass es nachher funktioniert, dass es eine gute Symbiose ist, dass es ein erfolgreiches Arbeiten ist. Aber wenn es dann zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr funktioniert, egal aus welchen Gründen, wer jetzt mehr oder weniger Schuld hat, ja, dann bist du in einer Verantwortung, dann bist du fast gezwungen, etwas zu verändern, um es wieder auf einen besseren Kurs zu bringen. Und ich glaube, dass diese Aussagen von Robin Dutt, dass die auch zu überzogen waren. Er hat sicherlich in einigen Ansätzen recht und man muss das Trainerbild und die Bedeutung der Trainer sicherlich hinterfragen. Aber ich glaube auch, dass es in Deutschland ganz wenige Clubs gibt, wo dieses Bild, die Spieler haben mehr Macht wie der Trainer, zutreffend ist. Dem verwehre ich mich.
Ja, aber mal ein Beispiel. Drittligist Uerdingen, da hat jetzt der Präsident Ponomarev gesagt, wenn es Erfolg bringt, hole ich 18 Trainer. Das spiegelt ja möglicherweise auch den Stand der Trainergilde in Deutschland.
Also wir nehmen jetzt das Beispiel Uerdingen, dieses russischen Investors, das wollen Sie jetzt als Maßstab für die ersten, zweiten.
Aber es ist ein Beispiel in Deutschland.
Ja, aber da sind wir ja bei einem Beispiel. Ja, ist doch ein Beispiel, das ist doch nicht flächendeckend für das Denken der Bundesliga-Manager. Also ich bin seit vielen Jahren in dem Geschäft und kenne die Kollegen und wir tauschen uns ja auch über alles Mögliche aus. Ja, jeder hat doch die Hoffnung, dass es mit dem Trainer, den er jetzt verpflichtet, optimal läuft. Da brauchen wir doch gar nicht drüber zu diskutieren. Und wenn jetzt so eine Aussage mal über einen Investor kommt, der in Uerdingen sicherlich ganz speziellen Interessenlage und Job macht, ja, das ist ja nicht symptomatisch für das Denken eines Bundesliga-Managers.
Ja, aber Kai, auch in München, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wird über den Trainer ja munter diskutiert. Der schickt sich an, das Double zu holen. Und trotzdem gibt es Spekulationen, ob er über die Saison hinaus weiter Trainer beim FC Bayern ist.
Erstaunt mich. Also wenn das zum krachenden 7-0 gegen Frankfurt und 8-0 gegen Leipzig im Pokalfinale führt, muss ich sagen, Herr Rummenigge, ich habe mich echt getäuscht. Also da haben Sie alles richtig gemacht in der Zeit. Ich frage mich halt nur, ich meine, dass das Leistungsprinzip bei Bayern München gilt, das ist kein Geheimnis. Dass man es aber sagt, ja, 3-4 Wochen vor Saisonende, wo man weiß, was dann am Ende dabei rauskommt. Das ist das, was mich verwundert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also nochmal, ich habe das noch nicht verstanden, ich bin allerdings auch erst Anfang 50. Vielleicht macht das alles Sinn, aber so einen Trainer so hinzustellen in der Öffentlichkeit und eben viele Türen aufzumachen, auch für Spieler, und da bleibe ich dabei, das hat man in der Hinrunde eben auch gesehen, was da an Maulwurfsaktivitäten in München ohne Konsequenzen stattgefunden haben. Also es ist nicht lange her, da wäre Karl-Heinz oder Uli vor die Presse getreten, hätte einmal kurz mit dem Augenbrauen gezuckt und kein Mensch hätte mehr irgendein Zitat aus der Kabine gesagt. Das ist alles freigegeben, das finde ich sehr verwunderlich. Ich habe es noch nicht verstanden, aber vielleicht, wenn man noch 2 Wochen Saison inklusive Pokalfinale, vielleicht kriege ich es noch hin.
Wenn ich recht informiert bin, hat Herr Reschke ja bis Sommer 2017 in München beim FC Bayern gearbeitet. Das ist ja ein Reizthema offenbar, die Personalie Niko Kovac. Wird da möglicherweise ein Machtkampf zwischen Rummenigge und Hoeneß auch auf seinen Schultern mit ausgetragen?
Nein. Also zunächst mal muss man sagen, Nico macht einen guten Job in München. Einen sehr guten, weil die Mannschaft diese Saison, die hat ja schon eine Zeit lang gestrauchelt. Die war auch, glaube ich, nicht so einfach zu trainieren. Und gerade in den Phasen, in denen da vieles wackelte und man Bayern schon abgeschrieben hat, ist der Nico sehr ruhig und sehr klar, sehr fokussiert geblieben. Und am Ende des Tages stehen sie halt jetzt sowohl im Pokalendspiel, wie gesagt, haben auch den Matchball am Samstag gegen Frankfurt Deutscher Meister zu werden.
Da könnte also man gut ab, doch aber jetzt das Vertrauen aussprechen.
Und Fakt ist, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, und ich habe halt 3 Jahre mit beiden zusammengearbeitet, war eine sehr prägende Zeit, auch für mich. Die fetzen sich mal, die streiten sich auch mal, aber die werden aus einer Trainerfrage keinen Machtkampf machen. Definitiv nicht.
Also jetzt, aber ich verstehe da eins nicht. Das ist der Klassiker für Bayern München mit Kampfansagen, markigen Sprüchen und deftigen Worten, viele verbale Grüße nach Dortmund zu schicken. Die gesamte Schlussphase der Saison. So habe ich den FC Bayern kennengelernt. Na, der das verteidigt, der sein Alpha-Tier-Verhalten zeigt, der sagt, wir sind damit oben dran. Was sie machen, ist über den Trainer diskutieren. Da habe ich gedacht, da fehlt mir so ein Baustein an meinen Gedanken. Weil das ist nicht das klassische Verhalten des FC Bayern, der kurz davor steht, 2 Titel zu gewinnen. Sondern das ist so, ich kümmere mich gerade um mich selber. Jetzt ich versuche das zu verstehen, ich komme nicht weiter.
Wird natürlich auch relativ viel reininterpretiert in die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge.
Ja, aber es gibt ja keine Aussagen
Richtung Dortmund. Bei uns muss jeder Leistung bringen. Das ist ja zunächst mal eine Aussage, die der Nico auch so angenommen hat. Ja? Von daher sehen muss man auch sagen, was ist gesagt worden und was wird als Meinung reininterpretiert. Da klaffen auch manchmal kleinere Lücken zwischen. Dass es kein klares Bekenntnis gegeben hat. Ich habe auch Hasan Salihamidžić im Sportstudio gesehen. Das hätte man vielleicht, wenn es ein klares Bekenntnis hätte sein sollen, anders ausdrücken können, gebe ich dir recht. Aber ich weiß von Hasan beispielsweise auch, dass der zu Nico steht. Also von da gesehen abwarten die Situation. Ich bin überzeugt, dass Niko Kovac nächste Saison noch Trainer beim FC Bayern
ist. Du darfst gleich wieder mitmachen. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wo wir zwischen Sportfunk... Meine Redezeit ist abgelaufen, ich weiß. Dass wir zwischen Sportfunktionär und Journalist irgendwo einen Kompromiss hinbekommen. Aber wie gesagt, all das kann ich so einfach nicht wahrhaben. Man redet anders, ja, wenn man in der Situation steht, wenn es gar nicht um den Trainer geht. Weil er hat das einfach so... Du weißt es ja selber. Man wehrt solche Sachen ab, ja, und sagt, wie kommen Sie jetzt darauf, über den Trainer zu reden? Nee, er sagt, bei uns gilt das Leistungsprinzip. Noch einmal. Ach. Ja, deshalb selbst ich schon mitgekriegt, als Außenstehender, der oben, ganz weit oben auf der Tribüne sitzt. Das ist mal das eine, das ist die Überraschung. Und Hans-Joachim Watzke muss sich jetzt nach einem überglücklich gewonnenen 3-2 gegen Fortuna Düsseldorf auf die Pressekonferenz setzen und mal Grüße nach München schicken. Da sage ich, na endlich, Mensch, 33. Spieltag. Wo sind die Bayern da in der Phase?
Das werden wir ja nach dem 34. Spieltag und nach dem Pokalfinale sehen. Ich bin überzeugt, dass München sehr gute Chancen hat, das Double zu holen. Das ist ja offenkundig. Und nochmal, ich glaube auch, dass Niko Kovac in der kommenden Saison noch Trainer beim FC Bayern ist.
Du kannst dir das Ganze am Samstag ja anschauen. In München wirst du das Spiel des FC Bayern kommentieren. Ich sag mal, nach den letzten Auftritten von Borussia Dortmund braucht man schon ein bisschen Fantasie, um sich vorzustellen, dass dann doch noch Borussia Dortmund deutscher Meister wird.
Hatte ich schon mal die Halbfinals in den europäischen Cup-Wettbewerben erwähnt? Ich habe ja das große Glück, ich muss nie vorher wissen, wie es hinterher ausgeht, sondern ich muss währenddessen erkennen, warum es dann hinterher so ausgeht. Deswegen sage ich dir ganz offen, ich gehe da rein und gucke mir das an. Ja, sehe zu, dass ich zeitnah irgendwie Zwischenstände aus Mönchengladbach habe. Den Rest weiß ich nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber ich bin unter anderem da gelandet, weil ich es nicht weiß.
Sie gehen fest davon aus, dass der FC Bayern das Ding am Samstag wuppt.
Ja, die Frankfurter haben eine fantastische Saison gespielt. Ja. Und Fakt ist, Eintracht Frankfurt muss erstmal besiegt werden. Zumal es für die natürlich auch noch darum geht, die Chance auf die Champions League-Qualifikation zu wahren. Aber mein Bauch, mein Wissen um die Klasse, die individuelle Klasse der Bayern-Spieler, lässt mich einfach vermuten, dass es reichen wird.
Dann wäre das der 7. Titel in Folge. Kinder, die in diesem Sommer eingeschult werden, haben nie einen anderen Meister als den FC Bayern kennengelernt. Wird sich das bis zu deren Abiturprüfung mal ändern?
Also wir haben ja jetzt schon gesehen, dass Borussia Dortmund nah dran ist und es immer noch schaffen kann. Dürfen wir nicht vergessen. Also der Meisterschaftskampf ist ja definitiv noch nicht entschieden. Und ich muss ja jetzt vorsichtig sein. Ich habe ja schon mal das Thema, dass man auch am Ende der Saison so eine Playoff-Geschichte ins Auge fassen könnte, angeschoben. Und da hat der Uli Hoeneß ja relativ ungehalten reagiert. Natürlich ist Bayern mit der Kompetenz, die dieser Club in seinen Reihen hat, mit der finanziellen Wucht, die eben auch noch mal deutlich vor Borussia Dortmund ist, prädestiniert, die Liga zu dominieren. Und von da gesehen in den nächsten Jahren, ich weiß nicht, ob Bayern immer Meister wird, aber die werden sehr, sehr, sehr oft Meister werden in den nächsten Jahren.
Davon ist auszugehen. Aber wir haben gerade schon so ein bisschen, Christian, Eintracht Frankfurt erwähnt, was für eine tolle Saison die in der Bundesliga, aber vor allem international gespielt haben. Ich glaube, aus deutscher Sicht muss man sagen, die Frankfurter Eintracht, die positive Überraschung, was den deutschen Fußball betrifft.
Absolut. Die Art und Weise, wie sie gespielt haben, mit welcher Intensität sie gespielt haben, die Anzahl von Spielen, die sie hatten und trotzdem noch so zu liefern, Hut ab. Und trotzdem wird Bayern München am Wochenende deutscher Meister sein.
Gut, du legst dich fest.
Ja. Du brauchst mich gar nicht fragen. Ich sage, 7. Titel in Folge, bleibt man in Dresden noch ganz ruhig. Man weiß, wie es ist, wenn jemand 10-mal in Folge Meister wird und schlägt dann im 11. Jahr zu.
Das
ist
doch... Ist doch kein Problem.
Und dem Kai kann ich noch ein gutes Omen für den Leipziger Pokalsieg, hört man nicht gerne in Dresden, das weiß ich auch, mit auf den Weg geben. Der letzte Pokalsieger in der Leipziger Mannschaft war 1987. Kleiner Verweis, Lok war damals Meisterschaftsdritter. Also insofern krönt man dann die Sache.
Ist ja quasi fix.
Wer war 87 Pokalsieger am Westen?
Das ist eine berechtigte Frage. War ich da schon auf der Welt? Ich weiß es nicht so genau.
Aber ich glaube, ein Verein, den du kennst, der HSV. Das waren noch Zeiten.
HSV, da war was.
HSV.
Lass mich kurz überlegen. Ich komme nicht drauf.
Lass uns aber nochmal über die Eintracht reden, Uwe. Ist das vielleicht auch so ein Vorbild für andere Clubs in Zeiten von Megatransfersummen, dass Vereine es auch anders schaffen können. Vielleicht auch mit einer tollen Symbiose zwischen Fans und Mannschaft, dass man damit Berge versetzen kann.
Immer. Man darf ja nicht vergessen, dass der Niko Kovac dort ja ein bisschen Vorarbeit ja geleistet hat, ne, um das mal nett zu formulieren. Und toll, was man erreichen kann. Den Repic haben wir ja schon in Leipzig gesehen und da kam er gar nicht zurecht. Und was die jetzt dort machen mit schwierigen Typen, mit schwierigen Fußballern, aber mit guten Fußballern, mit Mentalitätsfußballern, das ist aller Ehren wert. Respekt.
Ja, haben wir schon vergessen eigentlich, wie der Saisonstart von Eintracht Frankfurt war. Ein knappes 0-5 im Supercup gegen Bayern München. Ein noch knapperes 0-1 gegen den Bundesligisten aus Ulm. Spielen die Bundesliga? Nee, ne? Also auf jeden Fall sind die dann gleich als amtierender Pokalsieger in der ersten Runde rausgeflogen und sind mal also echt schlangenhaft über die ersten drei Runden in der Liga gegangen. Wahnsinn. Wo man schon, ein Kollege von mir ist dahin als Pressesprecher. Ich dachte, echt schade, den Hindelang und den Hütter, wenn ich es erstmal Eintracht Frankfurt übertrage, sehe ich schon nicht mehr. Und dann stehen die im Halbfinale der Europa League. Auch da kann man sehen, was du mit Ruhe, was du mit Mentalität machen kannst. Und jetzt kommt ja noch eins mit dazu. Du hast das ja namentlich gar nicht erwähnt. Die einzige Chance für die anderen ist, dass rauskommt, das war gar nicht Philipp Kostic. Es kann nicht sein, dass dieser Philipp Kostic, HSV, jetzt wieder, der da stand, ja, mittlerweile läuft. Als linker Außenverteidiger, eine laufintensive Position. Eine der laufintensivsten Positionen überhaupt. Der links, da Costa auf der rechten Seite, ich schmeiß die Namen mal so rein, das sind die, die am meisten gespielt haben in der ganzen Truppe. Also das ist auch, führt auch so Domenico Tedesco ein wenig ad absurdum, der dann immer vorsorglich schon Spieler geschont hat, obwohl sie gar nicht kaputt waren. Die rennen eine ganze Saison durch, inklusive Europa League, inklusive des 32. Finals noch mit dazwischen. Das ist sensationell und ich meine, das ist tatsächlich Vorbild, musst du einfach mal so sagen. Aber jetzt kommt die Geschichte, das alles weckt Begehrlichkeiten, ja, drumherum, Ausstiegsklauseln bei irgendwelchen jungen Leuten und bei dir selber eben auch. Und das macht die ganze Sache für die kommende Saison natürlich extrem spannend.
Christian, weil wir über die internationalen Wettbewerbe gesprochen haben, auch gerade über Eintracht Frankfurt, wir stehen natürlich auch noch alle unter dem Eindruck, Kai hat es ja schon ein halbes Mal erwähnt, dieser verrückten Champions League-Halbfinals in der Vorwoche, vielleicht die besten Halbfinals in der Königsklassenhistorie, intensiv, dramaturgisch und hochdramatisch, Spiele mit unfassbaren Comeback-Geschichten. Ist dieses Never Give Up etwas, was man als Trainer auch an seine Mannschaft weitergeben kann?
Mann, ich glaube, der Punkt muss sein, dass du sowas nicht an die Mannschaft weitergeben musst. Dass, wenn du ein Spieler bist, der dieses Spiel liebt und der gerne spielt, bis zum Ende einfach daran glaubt, dass man dieses Spiel auch gewinnen kann. Und ich war am Dienstag todtraurig, weil meine Spanier rausgeflogen sind, aber im selben Moment auch so glücklich, so ein Spiel gesehen zu haben, weil das wieder der Beweis dafür war, ja, dass du im Fußball, wenn du aufgibst, bist du selber schuld. Und diese zwei Spiele oder diese drei auch am Donnerstag, das war ja das, was wir alle am Fußball so lieben. Und es wäre schön, einfach keinen Trainer zu brauchen, der dir sagt, hey, du darfst niemals ausgeben. Nee, wenn du, oder aufgeben, wenn du dieses Spiel spielst, dann mit allem, was du hast, bis der Schiedsrichter abpfeift.
Beide Finalisten, die jetzt im Champions-League-Finale stehen, haben ja im Achtelfinale einen deutschen Verein ausgeschaltet. Liverpool, den FC Bayern, Tottenham, Borussia Dortmund. Wie lange braucht denn die Bundesliga, um mal dort wieder ranzukommen an Tottenham oder Liverpool?
Ach, was haben wir eigentlich gedacht, 12-13 in der Saison mit dem deutschen Finale 2013? Wie lange brauchen eigentlich die Engländer, bis sie da mal irgendwann wieder dran sind? Ich weiß nicht, ob das reicht, weil Tottenham ist natürlich auch so ein irrer Lauf. Ja? Also wenn du das einmal packst und dann die Mentalität hast, ein bisschen das Spielglück und so ein Lauf, keine Ahnung, ob sie es eben nochmal schaffen, mal gucken, was Liverpool passiert. Man sieht, mit Geld kannst du nicht alles machen. Paris ist wieder hängen geblieben, Manchester City ist hängen geblieben. Aber ich glaube, dass sowas für den Kopf schon viel mit einer Nation machen kann. Ich hoffe immer so ein bisschen auf, dass sich die anderen ärgern. Ja, also auch in Deutschland, dass man sagt, boah, nee, ich wäre da jetzt auch gerne mal wieder mit dabei und ein bisschen mehr noch dafür läuft und dafür tut, dass man zumindest im Halbfinale wieder vertreten ist.
Sie kennen ja beide Finalteilnehmer sehr, sehr gut, also Tottenham als auch Liverpool, kennen auch die Protagonisten, standen, glaube ich, bei Tottenham auch mal auf dem Wunschzettel Anfang 2017. Wie beurteilen Sie die Ausgangslage vor dem Finale in der Champions League?
Ja, also zunächst mal geht es uns vermutlich allen gleich. Wir sind ja alle ein bisschen Jürgen Klopp dann in dem Finale auch, weil die Trainerleistung, die Jürgen Klopp in den vergangenen Jahren geleistet hat, der hat drei Clubs verzaubert. Und zwar nicht nur die Clubs, sondern auch die Regionen. Das ist ihm in Mainz gelungen, das ist ihm in Dortmund gelungen, jetzt in Liverpool schon wieder. Das ist eine Trainerleistung, die ist außergewöhnlich und die gehört normalerweise durch den Champions-League-Titel gekrönt. Ja, also von da gesehen, glaube ich, das hat er einfach verdient. Nichtsdestotrotz, ich habe mit Pochettino auch ein ganz nette Gespräche schon gehabt, war mehrfach in Tottenham. Wir haben uns mal auf der Trainingsanlage zu einem Mittagessen getroffen und ganz klar, das ist ein außergewöhnlicher Trainer, ist ein außergewöhnlicher Mensch. Und dass Tottenham jetzt im Finale steht, ist Handschrift vom Trainer auch. Und ganz, ganz klar, das wird ein brisantes, spannendes Finale werden.
Wer gewinnt?
Wie gesagt, ich drücke wirklich Liverpool die Daumen und das eindeutig, weil der Club natürlich fantastisch ist, das ist keine Frage. Aber allen voran auch, weil Jürgen Klopp diese Krönung einfach verdient hat aufgrund seiner Lebensleistung als Trainer bisher jetzt schon. Und die wird ja noch weitergehen.
Christian, wer gewinnt?
Liverpool, weil sie Barcelona rausgeschmissen haben.
Das nagt noch an dir, oder?
Bitte?
Das nagt noch an dir.
Naja, aber es war ja absolut verdient. Von daher gar kein Problem.
Kai, wichtig, keine Tipps du nicht.
Sehr gut. Wirklich. Also ich bin der schlechteste Tipper auf der gesamten nördlichen Erdhalbkugel. Mit einer Ausnahme. Da habe ich ja für in einem Radiointerview ein auch ganz krummes Endergebnis so, weil ich gedacht habe, komm, mach's mal einen Spaß. Vorausgehört, da haben die mich in der Morgensendung um 5.30 Uhr angerufen. Seitdem tippe ich gar nicht mehr, damit mich dann morgens die Leute wenigstens noch ein bisschen schlafen lassen. Nicht, dass mir das mit Radio Dresden auch passiert, weißt du? Dass ich es richtig voraussage und du mich am Sonntag um 6 anrufst. Also von daher, nein. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass eine Mannschaft 3-0 führt und die andere 5-3 gewinnt. Das fände ich ganz cool.
Uwe, wer gewinnt?
Wollte ich gerade sagen. Fortführung der Halbfinalspiele. Vielleicht mit Liverpool am Ende knapp vorn, weil die haben Barca und Bayern rausgeschmissen.
Gut, dann kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu Dynamo. Wie geht ihr jetzt die nächsten Tage, Wochen nach dem Saisonabschluss ganz konkret an? Und Christian, erklär uns mal, was du in der nächsten Saison anders haben willst bei deiner Mannschaft mit Blick auf die neue Zweitligasaison.
Boah, Jensi, erstmal sage ich dir ehrlich, freue ich mich, dass diese Saison am Sonntag vorbei ist.
Das geht, glaube ich, uns allen so.
Dann freue ich mich, ein paar Tage rauszukommen und mal Urlaub zu machen. Abschalten, das Wort sage ich schon gar nicht, weil es sowieso immer in deinem Kopf ist und du schon dabei bist, über die nächste Saison nachzudenken. Aber es wird jetzt mal Zeit, dass ich rauskomme. Und dann, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass wir eine gute Vorbereitung hinbekommen mit allen Spielern, dass sie gesund sind und dass ich sie dahin kriege, dass sie verstehen, was ich will, dass sie verstehen, dass das auch kostet, dass man investieren muss, aber wenn man investiert, dass es dann auch Spaß macht. Und ja, die das nicht so sehen wollen oder die meinen, vielleicht das anders machen zu müssen, ich glaube, dann kriegt man ein paar Probleme, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus.
Wirst du da jetzt auch nochmal Gespräche führen? Seid ihr dabei? Seid ihr dabei, mein Konzept dann in der neuen Saison noch mehr zu gehen?
Natürlich führt man Gespräche, aber ihr wisst es ja alle, Ja zu sagen und mit dem Kopf zu nicken, ist alles gar kein Problem. Das geht ganz leicht. Also entweder so oder zwei Buchstaben zu sagen, das ist nicht so schwer. Wir müssen gar nicht so viel reden, wir müssen auf den Platz gehen und es zeigen und darauf kommt es mir an.
Ist die Elf für die kommende Spielzeit schon in deinem Kopf?
Aber wie soll sie in meinem Kopf sein? Ich weiß doch noch nicht mal, wer alles da ist. Nein, natürlich ist sie nicht in meinem Kopf und dann bräuchte man ja auch gar
keine
Vorbereitung.
Wie viel ist davon schon in deinem Kopf?
Noch überhaupt gar nicht.
Okay.
Okay.
Baumeister der Mannschaft ist ja neben Christian Fjell auch Ralf Minge. Ich hatte es schon gesagt, sie haben ein sehr freundschaftliches, ein sehr kollegiales Verhältnis zu Ralf Minge über viele Jahre, Michael.
Ja, wenn es mir gestattet ist, würde ich gerne mal ein bisschen ausholen. Ich bin 40 Jahre jetzt im Bundesliga-Fußball tätig. Das ist eine relativ lange Zeit. Hatte das Glück, in dieser Zeit mit fantastischen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Christoph Daum, Klaus Toppmöller, mit dem wir mit Leverkusen damals im Champions-League-Finale waren. Jupp Heynckes, allen voran natürlich Pep Guardiola als fantastischer Trainer. Hatte junge Mitarbeiter, Marco Neppe, der jetzt Chef-Scout für Bayern München ist, oder Jonas Bolt, der Manager von Bayer Leverkusen, die ich ein bisschen mitprägen durfte. Aber wenn ich diese ganzen 40 Jahre zusammenfasse und sage jetzt mal in den Bereichen Fachkompetenz, Empathie für Menschen und Identifikation mit dem Club, mit einer Region, dann nimmt Ralf Minge in der Zusammenarbeit da eine absolute Ausnahmestellung ein. Ich habe eine Sorge immer bei ihm, weil ich weiß, wie sehr er hier an der Region hängt, wie sehr er an dem Club hängt, mit wie viel Aufwand er sich hier einbringt, dass er sich manchmal vielleicht ein bisschen überreißt, dass er sich manchmal ein bisschen übernimmt. Aber ich kann nur sagen, das ist ein außergewöhnlicher Mensch. Das ist für Dynamo Dresden sicherlich ein absoluter Glücksfall, dass der in einer schwierigen Phase hier hingekommen ist und ganz entscheidenden Anteil daran hat, den Club wieder zu stabilisieren. Und wie gesagt, 40 Jahre Profifußball und der Ralf Minge gehört sicherlich zu den 5 Mitarbeitern, mit der ich wir haben ja einige Zeit zusammengearbeitet, mit dem ich am intensivsten und liebsten zusammengearbeitet habe.
Ralf Minge ist ja auch einer unserer Förderer unserer Sendung und bei Ralf kann man wirklich immer nur sagen, pass auch ein bisschen auf dich selbst auf. Das sind die guten Worte hier von uns aus dem Schillergarten. Wo sehen wir Sie denn nächste Saison wieder? Vertrag in Stuttgart aufgelöst, jetzt seit ein paar Stunden. Was kommt jetzt? Man liest ja so einiges, Herr Reschke.
Ich bin auch mal gespannt, was kommt.
Ach, so genau wollte ich es ja gar nicht wissen.
Also ich glaube nicht, dass ich arbeitslos sein werde in der kommenden Saison, aber
Westdeutscher Raum?
Es bleibt spannend.
Uwe.
Yes.
Abseits vom Fußball, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, kümmerst du dich ja auch um den guten alten DDR-Oberliga-Fußball.
Ist ja auch Fußball.
Ist ja auch Fußball gewesen, um die besonderen Vereine. Zuletzt Suhl, Riesa, Bischofswerda zum Beispiel. Was kommt denn als nächstes?
BSG Wismut Gera. Und zwar der ewige Spitzenreiter in der zweiten Liga. Aber auch der schlechteste Erstligist aller Zeiten mit 6 Punkten. Aber
das Tasmania Berlin der DDR sozusagen.
So ungefähr, genau. So, wir haben heute gedreht in Gera, ist zu sehen am Samstag bei Sport im Osten und, glaube ich, reiht sich ganz gut ein in diese Serie, in die hübsche Serie, wie ich finde. Also finden auch ein paar Leute, die es geguckt haben.
Definitiv. Ja, und Kai, für dich geht's zur Meisterentscheidung. Ob es zur Meisterehrung reicht, wissen wir noch nicht. Und dann eine Woche später Pokalfinale in Berlin. Also das wären durchaus aufregende Tage und Wochen jetzt für den Herrn Dittmann, bevor es in den Urlaub geht.
Ne, ich habe noch zwei Tennisturniere danach, aber dann geht es tatsächlich in den Urlaub. Und dann habe ich, das ist ja für uns Sportjournalisten, geht es uns nicht anders als Fußballern, da kann ich meine Familie mal wieder am Wochenende sehen. Das ist auch ganz schön, weil am Anfang finden die das ganz toll. Und dann merken sie so nach 2, 2,5 Wochen, wie die so schmallippig werden. Und dann schleichen die so rum und fragen so... Musst du nicht mal wieder irgendwann arbeiten oder so? Das finde ich immer ganz toll. Die ersten 2 Wochen finde ich immer ganz schön im Urlaub.
Christian, du hast zuletzt gesagt, das Glücksgefühl nach dem Klassenerhalt ist noch nicht da. Na, so richtig, wenn ich mir dich angucke, ist es immer noch nicht da. Die Erleichterung, die ist da. Und zu Hause für die Familie war es eine spezielle Situation. Auch das hast du gesagt. Das heißt, die haben die Launen des jungen Cheftrainers Fjelm schon ganz speziell miterleben dürfen und müssen.
Ja, viel zu sehr auf jeden Fall, aber meine Frau kennt mich ja schon lange und sie musste mich als Spieler schon ertragen. Was jetzt anders ist, einfach, dass die Kinder das jetzt schon viel mehr mitbekommen, weil sie jetzt größer und älter sind und ja, man hätte es nicht gedacht, aber mein Sohn fiebert mit, aber letzten Endes geht es ihm nicht um Papa, sondern er hatte Angst, dass wir wieder wegziehen müssen, weil ich entlassen werde, wenn wir die Spiele nicht gewinnen. Ja, nach innen musste ich auch schmunzeln, aber das nimmt man erst in so einem Moment wahr, dass sich ein Kind über solche Sachen Gedanken macht. Und ja, jetzt musste ich ihm erst mal versprechen, dass wir nächste Saison viele Spiele gewinnen und dass wir in Dresden bleiben. Und sorry, ich habe mich versprochen, wir werden alles dafür tun und versuchen, viele Spiele zu gewinnen.
Da kommt
so
der Trainer
ich sagen.
Dann wieder durch.
So wollte ich sagen. Nein, also aber das sind wirklich ja, Sachen, auf die man achten muss. Und meine Tochter fragte mich am Montag, wo warst du eigentlich gestern?
Wo warst du denn?
Jetzt bin ich ja wieder da, sagte ich. Nee, läuft schon. Aber auch für sie war das, ja, ist das einfach eine spezielle Situation. Und wir müssen uns da alle ein bisschen, ich vor allen Dingen, auch reinleben und ja, sich daran gewöhnen.
Christian, dann hoffen wir mal, dass wir so schnell keinen Umzugsservice zu dir bestellen müssen. Oder wenn es dann nur ein Umzug innerhalb der Stadt sein dürfte, dann wäre das auch okay. Und du schaltest dann mal ab in der Pause und kümmerst dich ein bisschen um die Familie, die, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen ist, auch nach dem Trainerlehrgang. Das waren ja durchaus stressige Monate für dich.
Ja, waren auch sehr lehrreich und ich durfte wirklich viel mitnehmen, aber ja, durch das, dass es halt in Hennef ist, die Fahrten dahin und ja, mittwochs war die letzte Prüfung, donnerstags habe ich die Mannschaft frühst trainiert. Ja, war schon sehr speziell, aber Mann, ich will mich überhaupt nicht beklagen, weil ich habe schon mal gesagt, ich darf das tun, was mein großer Traum ist. Ich ja, darf bei meinem Verein die erste Mannschaft trainieren und es gibt viele, die gerne an meiner Stelle waren und wären und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf.
Und ich glaube, seit einer Woche wissen wir alle wieder, was für ein großartiges Spiel dieser Fußball ist, welche Emotionen nur dank dieser Sportart möglich sind oder wie es Maurizio Pochettino gesagt hat, danke Fußball. Ohne Fußball kannst du nicht leben. in der Sommerpause versuchen wir es trotzdem mal ein paar Wochen ohne Fußball. Ich danke an ein sehr meinungsstarkes Podium hier oben. Vielen Dank an die Gäste. Vielen Dank für eure Meinung. Ein Dankeschön an das Publikum hier im Schillergarten. Danke an die, die eingeschaltet haben. Und danke natürlich an alle die, die im Hintergrund mitgearbeitet haben an der Sendung 1953, der Dresdner Fußballtalk. Vielen Dank. Schöne Grüße aus dem Schillergarten. Guten Abend. Applaus